So, jetzt könnt ihr den Aufnahmeknopf starten da hinten. Wer ist Jesus Christus? Das war die Frage. Arne hat das schon gesagt. Die lässt sich natürlich aus der Bibel beantworten. Wie sollte es anders sein? Aber ich habe auch eine Geschichte mitgebracht, die das nochmal deutlicher macht, wie wir mit dieser Frage umgehen können, sollten, müssen. Der erste Text, den ich aus der Bibel dazu lesen möchte, ich lese alle Texte aus der Einheitsübersetzung, steht im Matthäus-Evangelium. Wer die Bibel dabei hat, der kann das aufschlagen. Raschel, raschel, alle schlagen die Bibel auf. Ihr seht, ich habe Visionen. Matthäus 16, Abvers 13. Überschrift: Das Messias-Bekenntnis des Petrus und die Antwort Jesu. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, also wer das nicht weiß, das ist auf der anderen Seite des Jordan, da wo heute Jordanien ist, Caesarea Philippi. Es gibt da noch das andere Caesarea Maritima, das befindet sich am Mittelmeer. Fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes, den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bar-Jona, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und so weiter. Ihr kennt diesen Text. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der zweite Text steht im Epheserbrief, der möglicherweise, das wissen wir nicht ganz genau, nicht nur an die Epheser geschrieben worden ist, sondern an mehrere Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Im Epheserbrief Kapitel 1, Abvers 15. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke, denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Jetzt wissen wir, wer der Chef ist. Ich finde aber die Reihenfolge auch schon bemerkenswert. Da werden die Verdienste von Christus aufgezählt. Da wird gesagt, dass Gott ihn über alles gesetzt hat und dass es keinen höheren Namen gibt als seinen. Und dann am Schluss dann diese Bemerkung, das ist der Chef der Kirche. Ja, gestern stand in der Zeitung etwas über einen Friedensvertrag, der vor 100 Jahren, also am 3. März 1917, geschlossen wurde. 1918, war nur ein Test. Schlafen Sie schon oder geht's noch? In einer Stadt namens Brest-Litovsk. Vielleicht hat jemand zufällig diese Meldung gelesen. Brest-Litovsk. Das ist eine Stadt in Weißrussland heutzutage. Diese Stadt ist insofern bemerkenswert, weil sie um 1900 eines der größten kulturellen Zentren des Judentums war. Zwei Drittel der Stadtbevölkerung waren Juden. Ja, 1913 wurde in Brest-Litovsk geboren Menachem Begin, der spätere Ministerpräsident Israels. Die Stadt hat, wie so viele auf der Welt, viele Herren kommen und gehen sehen. Da war die Kiewer Rus, die Litauern, die Polen, das russische Zarenreich. In beiden Weltkriegen gab es eine deutsche Besatzung, dann kam die Sowjetunion und jetzt eben Weißrussland. Die Stadt Brest wird von den Juden auf Jiddisch Brisk genannt. Also so wie das Zeug, das man sich früher die Haare geschmiert hat. Brisk. Die Stadt Brisk oder Brest ist auch bekannt, weil sie eine berühmte Rabbinerdynastie hervorgebracht hat. Also eine Familie namens Soloveitschik, wo wirklich in jeder Generation der Sohn, der da geboren wurde, ein berühmter Rabbiner wurde. Aber einen gab es, der war wegen seiner Liebe, wegen seiner Würde, wegen seiner Gnade, wegen seiner Freundlichkeit und wegen seiner Weisheit so berühmt, dass man ihn genannt hat, den Rabbi von Brisk. Also sein Vater war auch Rabbi von Brisk, sein Großvater, sein Sohn, aber er war der Rabbi von Brisk. Dieser Mann ist vor ungefähr 100 Jahren in einen Zug eingestiegen, und zwar in Warschau. Er wollte in seine Heimatstadt nach Brisk fahren. Der Zug war gut gefüllt. Nun muss man wissen, dass der Rabbi von Brisk ein Mann von zarter Statur war. Er war relativ klein, von unauffälligem Ansehen. Und er hat sich dann ein Plätzchen gesucht. Und er fand in einem Abteil tatsächlich einen Platz frei, hat sich dahingesetzt. In dem Abteil saßen Kaufleute, die unterwegs waren, um auch nach Brisk zu fahren. So nach einiger Zeit haben sie angefangen, Karten zu spielen und wollten gerne, dass er mitspielt. Er wollte das aber nicht. Und dann gab es einige Diskussionen und schließlich stand einer der Kaufleute auf, hat ihn am Kragen gepackt und hat ihn aus dem Abteil rausgeworfen. Und er musste den langen Weg bis nach Brisk dann draußen im Gang stehen. Wie gesagt, Brisk war auch das Ziel der Kaufleute. Dann fährt der Zug ein in den Bahnhof in Brisk. Die Kaufleute steigen aus und natürlich auch der Rabbi, der war ja günstiger an der Tür, weil er sowieso schon draußen im Gang war. Und dann sehen die einen riesen Bohai da draußen auf dem Bahnsteig. Wie also Leute diesen kleinen Mann empfangen, umringen und wie Lieder gesungen werden und so. Ein Riesenempfang, ein Riesenbahnhof, wie man so sagt. Die Kaufleute wussten ja nicht, wer er ist. Und derjenige, der ihn rausgeworfen hat, der hat gedacht, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und dann hat er einen gefragt, sagt er, wer ist denn das? Und dann sagt er, hey, du bist wahrscheinlich der Einzige hier, der das nicht weiß. Das ist der berühmte Rabbi von Brisk. Ihr Lieben, da ist dem Kaufmann das Herz in die Hose gerutscht. Er hat ja nicht gemerkt, wen er da beleidigt hat. Er ist dann später zum Haus des Rabbis gegangen und wollte ihn um Verzeihung bitten. Das hat der Rabbi abgelehnt. Der Kaufmann hat keine Ruhe gefunden, konnte nicht schlafen in der Nacht, ging am nächsten Tag wieder zu ihm und hat gesagt, Rabbi, ich bin kein reicher Mann, aber ich gebe 300 Rubel, das war eine Menge Geld, für die armen Leute in deiner Gemeinde, wenn du mir vergibst. Die Antwort des Rabbis war kurz und bündig. Dann ging der Kaufmann in seiner Unruhe in die Synagoge, um dort Trost zu finden. Was soll ich euch sagen? In der Synagoge hat er den Sohn des Rabbis getroffen. Er hat ihm die Geschichte erzählt und der Sohn sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das passt überhaupt nicht zu meinem Vater. So kenne ich ihn nicht. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Und der Sohn ist heimgegangen und hat zum Rabbi gesagt, Papa, ich habe gerade in der Synagoge ein Gespräch gehabt mit einem Mann und so und so und so, hat die Geschichte erzählt. Warum hast du dem nicht vergeben? Und dann sagt der Rabbi, ich kann ihm nicht verzeihen. Er wusste ja nicht, wer ich bin. Er hat nicht den berühmten Rabbi von Brisk beleidigt, sondern einen unbekannten, unbedeutenden, kleinen jüdischen Mann. Jetzt muss er zu dem gehen und ihn um Entschuldigung bitten. Warum ist das so? In der christlichen Tradition ist das so, wenn ich jetzt dem Arne ein Leid antue und gehe zu Matthias und sage, wir zwei sind jetzt völlig im Clinch miteinander und wir können auch nicht mehr miteinander reden und es kommt vielleicht auch nicht zu einem Versöhnungsgespräch, weil Gott bewahre, du einen Autounfall hast und tot bist. Ja, soll nicht geschehen. Was kann ich tun? Und dann wirst du, Matthias, mir sagen, naja, also zwischen euch zweien zur Versöhnung kommen. Aber ich kann dir sagen, aus unserem christlichen Verständnis heraus, Jesus ist für alle Schuld der Welt gestorben und du kannst darin auch Trost finden. Ja. Das geht bei den Juden nicht. Bei den Juden gibt es keine stellvertretende Vergebung. Ein jeder ist seines Glückes Schmied. Bei den Juden kann ich nicht zu einem anderen gehen und sagen, vergib mir, was ich dem anderen angetan habe. Nach jüdischem Verständnis ist es sogar so, dass Gott nur die Sünden vergeben kann, die ein Mensch ihm angetan hat. Aber ich kann nicht mit meiner Schuld Arne gegenüber zu Gott gehen, im jüdischen Verständnis, und ihn um Vergebung bitten, weil Gott mir das nicht vergeben kann. Also was ist hier passiert in der Geschichte? Erstens, der Rabbiner hat sich geirrt. Er erkannte den Rabbi nicht. Er hat ihn völlig unangemessen behandelt. Und zweitens, der Kaufmann hatte keine Chance, das wieder gut zu machen. Die Folgen des Irrtums waren schlimm. Und er konnte das nicht wieder in Ordnung bringen. Diese Geschichte hat mich ein bisschen erinnert an den Bibeltext, den ich hier gelesen habe. Den ersten, das Gespräch mit den Jüngern. Jesus hat gewusst, dass die Leute um ihn herum verschiedene Meinungen über ihn hatten. Und natürlich wusste er schon die Antwort, hat trotzdem gefragt. Das ist manchmal so, damit man in der Kommunikation bleibt. Und die Jünger sagen ihm, ja, Johannes der Täufer und Jeremia und Elias und was weiß ich. Ja, da war eine Frau, Maria Magdalena, sie hat ihn mit dem Gärtner verwechselt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Das ist heute nicht anders. Jeder hat seine Meinung über Jesus Christus. Eugen Drewermann, ich habe jetzt lange nichts von ihm gehört, was ich nicht bedauere, ein deutscher Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller und suspendierter römisch-katholischer Priester, aus guten Gründen suspendiert. Eugen Drewermann hat gesagt, Jesus ist der wunderbarste Mensch, der je gelebt hat auf diesem Planeten, but that's it, mehr nicht. Der wunderbarste Mensch, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Waren das Gandhi? Gandhi ist, glaube ich, vorhin schon mal genannt worden. Der hat ja mit seinem gewaltfreien Widerstand, mit seinem Hungerstreik, mit seinem auch zivilen Ungehorsam mit dafür gesorgt, dass Indien 1947 aus der britischen Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit ging. Dieser Gandhi war natürlich Hindu und er hat sich intensiv mit dem Christentum auseinandergesetzt und hat gesagt, ich werde den Hindus sagen, dass ihr Leben unvollständig ist, wenn sie nicht ehrerbietig die Lehre von Jesus Christus studieren. Aber Jesus als der Sohn Gottes, als der, der jetzt im Himmel sitzt, zur Rechten des Vaters, das wollte er nicht sehen. Der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers, ganz ähnlich wie Drewermann, hat gesagt, Jesus ist ein maßgebender Mensch, sowas wie Sokrates, Buddha und Konfuzius. So, das war die Riege, die Liga, in der er Jesus gesehen hat. Die Pharisäer der Tage Jesu dachten über Jesus ganz anders. Sie hielten Jesus nicht für maßgebend und schon gleich überhaupt nicht für wunderbar. Für die Pharisäer war er ein ganz gewöhnlicher Mensch, allerdings einer mit sehr gefährlichen Zügen. Sie haben gesagt, er sei ein Volksverhetzer, einer, der mit den Asozialen sympathisiert, einer, der Gottes Gesetz ständig übertritt, einer, der Gott lästert. Und sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, der vom Himmel gekommen ist, um die gestörte Beziehung der Menschen zu Gott wieder in Ordnung zu bringen, das hat sie sehr wütend gemacht. Ich habe ihn noch persönlich kennenlernen dürfen, den Münchner jüdischen Journalisten und Religionswissenschaftler Shalom Ben-Chorin, und er dachte in der Sache versöhnlicher, wenn er gesagt hat, der Glaube Jesu einigt uns. Also der Glaube Jesu einigt uns. Aber der Glaube an Jesus trennt uns, also uns Juden, von den Christen. Er hat ein Buch geschrieben, Bruder Jesus, der Nazarener, in jüdischer Sicht, da kann man das so lesen. Jetzt ist es an dir, wie siehst du Jesus? Was glaubst du, wer er ist? Ich glaube jetzt nicht, dass jemand hier im Raum mir sagen wird, der hat nie existiert. Weil das wäre einfach dumm. Es gibt zu viele historische Belege als dass man die Existenz Jesu, das Leben Jesu widerlegen könnte. Aber die Frage bleibt, wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Da gibt es ein interessantes Büchlein, das heißt, Wer bist du, Jesus? Gedankenstrich Zeitgenossen, Antworten. Das ist von Udo Hahn, 1993 herausgegeben worden. Und er hat verschiedene Leute, die wichtig waren, gefragt oder gebeten, diese Frage zu beantworten, dazu was zu schreiben. Und ein Beitrag stammt von Dieter Stolte, das war damals der ZDF-Intendant, der war Herausgeber der Welt und der Berliner Morgenpost, also ein sehr bedeutender Journalist. Und er schreibt in seinem Beitrag auszugsweise, anders als bei Wissenschaftsfragen gibt es auf diese Glaubensfragen keine definitive Antwort. Die Antworten, die der historische Jesus bzw. das Buch der Bücher hierauf geben, sind daher unsererseits nur mit dem Glauben, nicht mit Wissen zu beantworten. Und jetzt kommt der interessante Satz. Die Frage ist, inwieweit Jesus über sein historisches Leben und über die Bibel hinaus heute weiterlebt, in uns weiterlebt. ZDF-Intendant, ja. Wie siehst du Jesus? Wer oder was ist Jesus für dich? Und ich muss dazu sagen, also was ist denn, wenn du Jesus falsch siehst? Wenn du in Jesus nicht das siehst, was er ist und was er sein möchte, was dann? Könnte es dir gehen wie dem Kaufmann? Könnte es sein, dass das ein Irrtum ist, der Folgen hat, die du nicht wieder gut machen kannst? Wer ist Jesus Christus? Ich frage ja nicht danach, wer war er? Was steht hier in der Bibel? Welche Geschichten gibt es über ihn? Was ist er heute? Was ist er jetzt für dich? Jesus selbst beschreibt sich oft in Bildern. Wir haben vorhin den Begriff der Menschensohn gehört, das sagt er öfter mal. Er sagt von sich, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Der gute Hirte, wenn man die Abschiedsrede von Jesus liest in Johannes 17, diese Ich-Bin-Worte, immer ein Bild. Er ist die Tür und immer ist damit eine Symbolik verbunden. Ich finde all diese Bilder sehr faszinierend und da kann man sicher über jedes einzelne Bild mindestens eine Predigt halten. Aber ich will euch mal ein Bild vorstellen von Jesus, das weniger bekannt ist. Er steht im ersten Petrusbrief. So, dann also wieder raschel, raschel. Erster Petrus. Kennt ihr Heinz Fischer, den 86-jährigen alten Pastor, der im Allgäu wohnt? Ne? Nie gesehen, nie hier gehabt. War viele Jahre Pastor von Gemeinden, auch im Ruhestand schon. Und der Heinz Fischer war mal in Fürstenfeldbruck zur Predigt. Und dann hat er gesagt, jeder, der keine Bibel dabei hat, muss einen Fünfer extra in die Kollekte tun. Jetzt habt ihr die Kollekte leider schon eingesammelt. Aber ihr könnt ja vielleicht nochmal nachholen. 1. Petrus Kapitel 2. Vers 4. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte, wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen, doch dazu sind sie bestimmt. Der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Es nervt mich immer ein bisschen, wenn ich diesen Begriff Eckstein lese, den auch Luther verwendet hat und auf Englisch Cornerstone und in allen möglichen Übersetzungen kommt es so vor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Übersetzer manchmal von ihrer eigenen Umgebung zu stark geprägt sind, also von deutschen oder europäischen Baunormen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Eckstein ist. Also üblicherweise ist es ein Stein, der in der Ecke eines Hauses eingebaut wird, sonst hieß er ja nicht so. Und da gibt es manche, die sehr schön geschmückt sind. Und es gibt auch Ecksteine, die so wie ein Grundstein innen hohl sind. Da tut man die Tageszeitung rein und ein paar Briefmarken und Münzen und Geldscheine, damit die Archäologen 2000 Jahre später was finden. Was ist denn jetzt, wenn hier in diesem Haus, an der Ecke hier hinten, unten irgendwo, ein Stein eingebaut ist, den ihr Eckstein nennt, und ich ziehe den jetzt raus? Was passiert denn dann? Da gibt es vielleicht hier ein paar Risse in der Wand. Und ihr sagt zu mir, bist du bescheuert? Die Kosten für die Reparatur musst du jetzt zahlen. Ja, würde ich ja verstehen. Aber was passiert, wenn der Eckstein draußen ist? Was Schlimmes? Nicht wirklich. Aber so wie wir den Bericht gelesen haben, muss das ganz furchtbar schlimm sein, wenn die Bauleute, die das Haus bauen, diesen Stein wegwerfen. So, und jetzt geht mal in Gedanken so in den Nahen Osten, so vor 2000 Jahren. Wir haben den Häuser da ausgesehen. Also Leute, die im Kindergottesdienst sind, die haben ja manchmal mit Kinderbibeln und so weiter zu tun. Da sind schöne Bilder drin, wie man das sieht. Ja? Also die Häuser hatten nicht Frankfurter Pfannen Ziegelrot oben drauf mit Giebel, sondern entweder ein Flachdach oder wer es sich leisten konnte, hatte eine Kuppel obendrauf. So wie beim Petersdom. So Fußball halb durchgeschnitten obendrauf. Eine Kuppel. Wie baut man so ein Kuppelgewölbe? Nun ja, zunächst hat man ihnen ein Gerüst aufgestellt aus Holz und dann hat man angefangen, die erste Reihe Steine zu legen. So die nächste Reihe Steine, die war dann schon etwas weiter nach innen gerutscht. Und die dritte noch weiter und so weiter, eine Reihe auf der anderen, immer so dieses Gerüst entlang. Ohne Gerüst fällt das alles runter. So und ganz am Schluss, am Ende dann, da war oben noch ein Loch. Und dieses Loch war meistens so konisch zugeschnitten. Und da hat man einen Stein vom Steinmetz so bearbeiten lassen, dass der Millimeter genau in dieses Loch hineinpasst. Und wenn dieser Stein drin ist, und alles richtig gemacht ist, dann kann man das Gerüst abbauen und das Kuppelgewölbe steht. Und wenn man ganz gut ist als Steinmetz und Maurer, dann braucht man nicht mal Mörtel dafür. Da steht im Brockhaus, warum das so ist. Statisch ist ein Gewölbe dadurch definiert, dass es bei lotrechten Belastungen auf die stützenden Bauteile seitlich wirkende Drücke ausübt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es das Wort Drücke gibt, aber so ist es wohl. Die Fugen zwischen den Steinen müssen auf einen Mittelpunkt weisen. Also jede Reihe hat Steine und die Fugen müssen auf einen Mittelpunkt weisen. Und oben ist dieser Schlussstein drin. Und ihr wisst sowieso schon, worauf ich jetzt hinaus will. Vergesst es mit dem Eckstein, der Schlussstein für dieses Kuppelgewölbe. Der ist hier gemeint. Und wenn die Bauleute den wegwerfen und sagen, wir bauen dieses Haus, aber wir brauchen diesen Stein nicht, dann muss ich euch jetzt nicht mehr erklären, was mit dem Gebäude passieren wird. Das funktioniert nicht und das hält nicht. Ja, nun sagt also der Petrusbrief, dass dieser Jesus dieser Stein ist, den die Bauleute verworfen haben. Das heißt doch nichts anderes im übertragenen Sinn, dass das Gebäude deines Lebens nicht vollständig sein kann und nicht vollendet werden kann, wenn dieser Stein fehlt. Du bist dafür gemacht, dass dein Leben darin gekrönt wird, dass du mit Jesus lebst und dass dieser Stein dein Gebäude zusammenhält. Der Stein ist so wichtig, dass man sagen kann, wenn alle anderen Steine aus purem Gold wären, wären sie nicht so wertvoll wie dieser. Weil dieser Stein der Schlüssel zum Erfolg ist. Nur er kann das Gebäude zusammenhalten. Er trägt sozusagen das Gebäude, obwohl er nicht unten, sondern oben ist. Was für ein tragischer Irrtum war das, als die Bauleute diesen Stein auf die Seite geworfen haben, auf den Abfallhaufen. Sie haben gedacht, sie schaffen es ohne. Der Stein gibt dem ganzen Gebäude Festigkeit und Stabilität. Statik, wie der Brockhaus sagt. Wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für dich? Wenn du ehrlich bist dir gegenüber und sagst, also, diese Rolle, dieser Schlussstein zu sein, der mein ganzes Lebensgebäude zusammenhält und ihm Stabilität gibt, diese Rolle habe ich ihm noch nicht gegeben. Dann bitte ich dich, denk mal darüber nach. Jesus will nicht dein Seelentröster sein. Weißt du, der deinem Leben so ein bisschen mehr Zufriedenheit und Glück gibt. So à la, wir haben vorhin geredet, Jürgen Fliege. Ja? Passen Sie gut auf sich auf, so nach dem Motto. Es gibt leider auch manche Fernsehprediger, die so ähnlich reden. Tut so gut für die Seele, aber es tut nicht weh. Es kostet nichts. Jesus will auch nicht der Notnagel sein, der am Ende immer gebraucht wird, damit man die Dinge wieder zusammenflicken kann. Immer dann, wenn was schief geht, dass man sich an ihn erinnert und sagt, ach ja, dich gibt es ja auch noch. Er will nicht der gute Freund sein, mit dem er ab und zu etwas Zeit verbringt. Das ist ihm alles zu wenig. Er will, also für die Computerfreaks unter euch, er will kein Add-on in eurem Computerprogramm sein, sondern er ist das Computerprogramm. Er will der Herr deines Lebens sein. Er will mit seinem Geist alles in dir um dich herum erfüllen. Er will in dir leben, sodass du mit ihm und in ihm leben kannst, für immer und ewig. Paulus, unser kluger Lehrer, der hat ja mal gesagt, das ist ein göttliches Geheimnis. Christus in uns und wir in ihm. So eng verschmolzen ist das Ganze. Jesus liebt dich, er wartet auf dich. Er hat Geduld mit dir. Noch kannst du ihn in dein Abteil holen. Wenn er draußen am Gang steht, kannst du sagen, komm rein. Tut mir leid. Es geht. Er will deinem Leben seine wirkliche Bestimmung geben, den Sinn, den Gott für dein Leben geplant hat. Ich weiß nicht, ob jemand sich erinnert an das Missionswerk Werner Heukelbach, gibt es glaube ich immer noch. Und in meiner jungen und Teenagerzeit, da hatten die so Traktätchen, die waren, sagen wir mal, so ein bisschen schlicht gemacht. Also jetzt nicht intellektuell besonders anspruchsvoll. Aber ich kann mich an eins erinnern, weil ich das nie vergessen werde. Das war so ein Faltblatt. Und da war eine Straße zu sehen, die sich perspektivisch nach hinten verjüngt. Es war dunkel. Und ziemlich hinten in der Straße sah man eine Gestalt. Also nur die dunkle Gestalt, so die Umrisse. Und man hat gesehen, das ist ein Mann. Und auf diesen Traktätchen stand als Überschrift, an Jesus Christus kommt keiner vorbei. Und es war dem Betrachter ganz klar, wenn ich diese Straße jetzt entlang gehe, da steht der. An Jesus Christus kommt keiner vorbei. Ich habe noch eine zweite Zuggeschichte, eine persönlich erlebte, eine ganz kurze. Ich saß vor einiger Zeit im Zug. Ich rede so viel, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Wenn ja, dann verzeiht mir. Mir gegenüber saß eine Nonne. Bekannt? Noch nie erzählt. Eine Nonne. In weißer Tracht, also eine Zisterzienserin, an ihrer Tracht erkennbar. So, und im Zug, ich sage, ich bin jetzt kein so ein kommunikativer Mensch, der Leute einfach anquatscht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber im Zug ist es automatisch. Man fängt irgendwann an zu reden miteinander. Und so kamen wir ins Gespräch und wir haben uns natürlich über Religion und Glaube und Kirche unterhalten. Und ich habe ihr gesagt, wer ich bin. Ich sage dann ja immer, das wisst ihr schon, ich bin sowas Ähnliches wie ein Bischof. Was soll man sonst sagen? Kreisvorsteher, was ist ein Kreisvorsteher? Ja? So wie Eckstein oder was, ne? Also, kann man nicht nachvollziehen. Ja, und dann haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. Und dann irgendwann kam Augsburg und ich habe dann meine Sachen runtergeholt aus dem Gepäckfach und wollte aussteigen. Und da sagt sie, ach, ich habe noch eine Frage. Das wollte ich immer schon mal einen Evangelischen fragen. Denke ich mir, was kommt jetzt? Und dann sagt sie, warum ist das Kreuz in euren Kirchen leer? Mein lieber Mann. Da hat sich bei mir ein Hirnkrampf eingestellt, weil in dem Moment denkst du ja, boah, was sage ich Ihnen da jetzt drauf, ohne ihr auf die Zehen zu treten. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, der Leidende und sterbende und tote Jesus am Kreuz, der ist für uns sehr wichtig, weil er ja in seinem Tod das getan hat, was du vorhin gesagt hast. Er hat unsere Schuld bezahlt. Ja. Es ist vollbracht. Aber habe ich gesagt, was wäre denn gewesen, Paulus argumentiert ja auch so im 1. Korinther 15, was wäre denn gewesen, wenn Jesus tot im Grab geblieben wäre? Paulus sagt, wir wären die bedauernswertesten Menschen auf der ganzen Welt. Also ist uns der auferstandene Jesus, der im Himmel zur Rechten Gottes sitzt, noch wichtiger als der Leidende und Sterbende. Und deswegen ist üblicherweise in evangelischen Kirchen das Kreuz leer. Tja, das sagt sie, wow. Ältere Dame sagt, wow. Das habe ich noch nie so bedacht. Aber das ist ja vollkommen logisch. Ich verstehe jetzt, warum das so ist. Also ihr Lieben, wenn ihr heute ahnt oder spürt, oder wenn du heute ahnst oder spürst, dass deine Beziehung zu Jesus so ein bisschen lau geworden ist, dass sich zwischen euch irgendwie der Nebel geschoben hat, er nicht diese zentrale Bedeutung in deinem Leben hat, die er beansprucht, er will dieser Stein sein, nicht weniger als das, dann ist es noch nicht zu spät. Wie gesagt, mach die Tür auf, geh raus und hol ihn wieder rein. Dein Leben ist wie der Bau eines Hauses. Du beginnst üblicherweise unten und endest oben. Aber ganz oben dieser krönende Schlussstein, der Jesus in deinem Leben sein will, der alles zusammenhält, der dem ganzen Gefüge seine Stabilität gibt, der ist unheimlich wichtig. Und mach es nicht so wie die dummen Bauleute. Wirf ihn nicht auf die Seite und sag, ich schaffe das auch allein. Gib ihm den Platz, der nur ihm gebührt.